Corydiens Schätzung von Gabriel Lauret, ein Corydien-Roman, Science-Fiction-Thriller, Teil 24, Kapitel 51. Corydien erzählte die ganze Nacht. Kurz nachdem er geendet hatte, kam eine Wache und brachte ihn in seine Zelle zurück. Arland hatte stumm zugehört, keine Fragen gestellt, auch nichts gesagt, als Corydien geendet hatte. Er wusste nicht, was der Arzt ihm von seiner Geschichte oder sie überhaupt geglaubt hatte. Nun saß er wieder in seiner Zelle und starrte die gegenüberliegende Wand an. Irgendwann, Corydiens Zelle hatte keine Fenster und er sein Zeitgefühl verloren, öffnete sich die Tür und er wurde, die Hände auf den Rücken gebunden, hinausgeführt. Er wappnete sich für eine der nächsten Verhöre. Bisher waren diese außerordentlich unerfreulich abgelaufen. In aller Regel banden sie ihn zuerst am Tisch fest. Dann trat Stolberg und mehrere Soldaten ein. Stolberg stellte Fragen. Corydien schwieg. Die Soldaten schlugen zu, dahin, wo es wehtat, wo es nicht zu sehen war. Stolberg fragte weiter, brüllte, drohte, schmeichelte, versprach und log. Corydien schwieg. Die Soldaten schlugen zu. Stolberg selbst rührte ihn nie an. Oft schleiften sie ihn in die Zelle zurück, da er nicht mehr gehen konnte. Immer wieder Bewusstlosigkeit, immer wieder schrecklicher Durst beim Erwachen, aber kein Trinkwasser. Das Wasser abgestellt, das karge Essen ungenießbar durch Schmutz- oder Fäkalienbeimengungen. Schwindelanfälle vor Hunger, vermutlich Gehirnerschütterung. Keine Möglichkeit der Körperhygiene, kein Wasser zum Waschen, keine Rasurmöglichkeit, keine frische Wäsche, nichts. Eine dünne, verschmutzte, stinkende Matratze auf einer zu schmalen Pritsche, ohne Bezug. Eine fadenscheinige, alte, löchrige Decke, die nicht wärmte. Licht, welches nie erlosch, Schreie, die durch seine Zelle hallten, Vernehmungen statt Erschöpfungsschlaf. Danach eine heiße oder eiskalte Zelle mit stickiger, abgestandener Luft, die oft unter Wasser stand. Corydien schwieg. Diesmal brachte ihn die Wache in einen kleinen, aber hellen Raum, stützte ihn, weil er selbstständig kaum gehen konnte. Ein Tisch, zwei Stühle, am Boden festgeschraubt. Auf dem einen Stuhl saß ein Mann, der Corydien vage bekannt vorkam. Der Wärter nahm ihm die Handschellen ab. Sie haben 10 Minuten. Kein Körperkontakt, keine Schreierei, keine Handgreiflichkeiten. Sonst wird das hier sofort abgebrochen. Damit drehte sich die Wache um und verließ den Raum. Corydien ging auf den Tisch zu, ließ sich schwer auf den Stuhl sinken. Es wollte ihm einfach nicht einfallen, woher er den Mann kannte. Dieser schaute schockiert zurück. Wir kennen uns, aber ich weiß nicht woher, gab Corydien denn auch zu. Der Mann verzog das Gesicht zu einem angedeuteten, traurigen Grinsen. »Nachdem Sie mich so runtergemacht haben, hätte ich schon erwartet, dass ich Ihnen in Erinnerung bleibe.« »Müller. Ah. Hat Sie Stolberg geschickt?« »Hören Sie mal zu«, zischte Müller, beugte sich vor. »Ich war mit Ihren Eltern sehr gut befreundet. Ich bin der Vorsitzende von ROC, Reporter ohne Grenzen. Mich schickt niemand.« »Wieso wissen Sie, dass wir hier sind?« »Ein gemeinsamer Freund hat mich unterrichtet.« »Wer?« »Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin nicht sicher, ob wir abgehört werden. Nur so viel. Sie sind nicht allein. ROC kümmert sich. Auch dazu kann ich nichts sagen. Vielleicht hören Sie eine Weile nichts von uns. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wir wissen jetzt, dass Sie hier sind. Vielleicht werden Sie verlegt. Machen Sie sich darüber auch keine Sorgen. Wir finden Sie. Schauen Sie jetzt genau hin.« Damit zog er einen großen Siegelring vom Finger. Corydien sah ihn sich genau an. Ein verschnörkeltes R mit einem Schwert, welches ein Buch bedeckte. »Dieser Ring wird Ihnen vorgelegt, wenn ein Anwalt kommt. Dann wissen Sie, dass er ein richtiger Anwalt ist und dass er von uns kommt. Sprechen Sie ansonsten mit niemandem. Sagen Sie bei den Vernehmungen nichts. Verweigern Sie die Aussage. Nennen Sie nicht mal Ihren Namen. Und vor allem, lassen Sie sich nicht provozieren. Sprechen Sie auch nicht mit anderen Häftlingen, Bekannten oder Unbekannten.« »Und die anderen?« »ROC kümmert sich. Versprochen.« Die Wache öffnete die Tür. Die Besuchszeit war vorbei. Müller stand auf, nickte ihm zu und ging zu einer Tür ohne Griff. »Sie müssen den Raum zuerst verlassen. Erst dann wird mir geöffnet.« Corydien stand auf. Die Wache fesselte und stützte ihn, brachte ihn in seine Zelle. Eines Tages führten sie ihn aus seiner Zelle. Doch anstatt ihn zu einem der vielen ermüdenden, endlosen, erniedrigenden Verhöre zu bringen, brachte der Wärter ihn einen anderen Gang entlang, schloss eine Tür auf, mehrere Tische, auf denen Unterlagen ausgebreitet waren, mehrere ihm unbekannte Männer, Und Kondo. Ruhig, entspannt blickte er ihm entgegen. Erschüttert blieb Coridien stehen, holte tief Luft, wappnete sich und ging auf den Tisch zu. Tat, als kennte er keinen der Anwesenden, setzte sich. Einer der Männer zog etwas aus der Tasche und zeigte es ihm. Ein Siegelring mit einem verschnörkelten R, ein Schwert, das ein Buch bedeckte. Coridien entspannte sich. »Herr Stein, mein Name ist Stetten. Ich bin Ihr Anwalt. Außer Sie möchten einen anderen.« »Herr Müller hat mich informiert.« »Wie viel Zeit haben wir?« »Sie dürfen unbegrenzt lange mit Ihrem Anwalt sprechen.« Daraufhin wandte sich Coridien an Kondo. »Wie geht es Ihnen?« Kondo schaute ihn nur an. Stetten unterbrach. »Herr Stein, zuerst müssen wir Formalien geklärt werden. Möchten Sie, dass ich Sie vertrete, oder möchten Sie jemand anderen?« Coridien zuckte mit den Schultern. Da er keine Anwälte kannte, war Stetten so gut wie jeder andere. Dieser schob ihm daraufhin einige Unterlagen zu. »Herr Stein, ich bin über Ihren Fall einigermaßen informiert. Aufgrund seiner Ungewöhnlichkeit habe ich mir Unterstützung mitgebracht. Dies sind Dr. Borg, Dr. Furcht und Dr. Kies.« Damit deutete er nacheinander auf die drei Herren hinter ihm, die jeweils nickten. »Aus der Presse wissen Sie, nein«, unterbrach ihn Coridien. »Nein?« Verständnislos blickte Stetten ihn an. »Ich war die ganze Zeit in Einzelhaft. Die Tage wurden künstlich verlängert. Ich erhalte kaum Mahlzeiten, frische Wäsche, geschweige denn Zeitungen. Ich wurde dutzende Male vernommen, aber auch bei den Bandaufnahmen nannte Stolberg nie ein Datum. Ich weiß nicht, welchen Tag heute ist.« Bei dieser Aussage verging Stetten seine Lockerheit und die Doktores schrieben eifrig mit. »Herr Stein, wir haben heute den 14. März 2079.« »Sieben Monate.« Doch Coridien nickte nur. »Leben die anderen noch?« wandte sich Coridien an Kondo. »Herr Stein, genau darüber müssen wir sprechen«, übernahm Stetten wieder. Irgendetwas war seltsam. Blitzschnell griff Coridien nach Kondos Arm, griff ins Leere. Er zog seinen Arm zurück, sah Stetten nur an. Die Männer schoben ihre Unterlagen zusammen, packten sie in ihre Aktenkoffer und verließen den Raum. Die Holographie von Kondo abgeschaltet, Coridien in seiner Zelle zurückgebracht. Eine unnötige Grausamkeit. Er wusste nicht, wie lange er das aushalten konnte. Doch diese Überlegungen waren müßig, konnte er an seiner aktuellen Situation sowieso nichts ändern. Er legte sich auf seine Pritsche. »Ich werde die Mörder meiner Eltern finden oder bei dem Versuch sterben.« Kapitel 52. Frühstück. Eine äußerst seltene Gabe. Wieder ein neuer Tag? Oder vielleicht Abend? Bevor er beginnen konnte, öffnete sich die Zelle erneut. Diesmal umschlang der Wärter seinen Bauch mit einer Kette, die gefesselten Hände an ihr befestigt. Eine weitere Kette führte zu seinen Füßen, die gleichfalls zusammengebunden wurden. Langsam, da er nur kleine Schritte machen konnte, verließ er seine Zelle. Draußen der obligatorische Soldat, wachsam mit entsichertem Gewehr. Im Hof wartete ein Gefangenentransporter. Seine Hände wurden an einem Ring über der Sitzbank an der Fahrzeugwand befestigt. So fuhren sie los. Offenbar Richtung Flughafen Fuhlsbüttel, da die Geräusche von startenden und landenden Flugzeugen sehr bald immer lauter wurden. Irgendwann hielten sie. Stimmen. Unverständlich. Weiterfahrt, um nach wenigen Minuten wieder zu halten. Als sich die Tür öffnete, fand sich Coridien auf einem Rollfeld wieder. Vor ihm ein Ungetüm von Hubschrauber. Er war noch nie geflogen und nun gleich mit einem Hubschrauber. In der Maschine befestigte ein Soldat seine Handschellen an einer Öse an der Wand. Der Pilot startete die Maschine. Ein Höllenlärm. Er und zwei Soldaten setzten Gehörschutz auf. Coridien erhielt keinen. Bei geschlossenen Türen wurde es besser. Die Maschine hob ab und er war froh, dass er nicht zum Frühstücken gekommen war. Der Hubschrauber setzte zur Landung an. Sanft setzte er auf. Das Rotorengeräusch erstarb. Coridien fand sich auf dem Dach eines Hauses wieder. Mit einem Fahrstuhl ging es viele Stockwerke hinunter. Wieder ein Raum. Tische, Stühle, wie in einer Kantine. Die Tür hinter ihm schloss sich. Durch die Tür auf der gegenüberliegenden Seite rollte Stolberg, packte Unterlagen aus einer Aktentasche auf den Tisch. Ein Soldat führte ihn zu Stolberg, langsam, da er nur kleine Schritte machen konnte, quer durch den Raum. Dem Gefangenen sollte seine Hilflosigkeit vorgeführt werden, immer und immer wieder. Coridien setzte sich. Der Soldat blieb hinter ihm stehen. »So, Coridien, Ihre Haftzeit ist vorbei. Leider waren Sie nicht kooperativ, aber das ist von einem Terroristen nicht anders zu erwarten. Obwohl es sicher müßig ist, gebe ich Ihnen eine letzte Chance. Reden Sie.« Coridien blieb stumm, so wie er die gesamte Haftzeit stumm geblieben war, schaute Stolberg nur an. Dieser nickte wissend. »Gut, Ihr Problem. Der Soldat bringt Sie in den Keller. Dort werden Sie erschossen. Ich werde die Mörder meiner Eltern finden. Oder bei dem Versuch sterben. Ich werde die Mörder meiner Eltern finden. Und bei dem Versuch sterben. Der Soldat packte Korridins Arm, zog ihn vom Stuhl. Er hatte das Gefühl, seine Beine geben nach. Das stand nicht in dem Geiselnahme-Comic, was getan werden sollte, wenn man zu seiner eigenen Hinrichtung geführt würde. Er hatte nur noch Angst, wollte sie nicht zeigen. Stolberg diese letzte Genugtuung verwehren, einen Rest Würde behalten. Der Soldat brachte ihn in den Keller. Ein langer, schmaler Raum. Neonlicht, graue Betanwände. Dort stellte er Korridin an die Kopfseite und fixierte ihn mit einer Bauchkette an der Wand. Irgendwann rollte Stolberg in Begleitung von drei Soldaten herein. Sie legten Munitionspäckchen auf den Tisch, luden ihre Gewehre. Korridin durfte zusehen, wie seine Hinrichtung vorbereitet wurde. Sie nahmen Aufstellung. Vielleicht 10 Meter von ihm entfernt setzten sie ihren Gehörschutz auf. Stolberg tat es ihnen gleich. Der Soldat, der ihn an die Wand gestellt hatte, stülpte ihm einen Sack über den Kopf, band ihn am Hals fest zu. Wieder warten. Unter dem Sack staute sich die Hitze und es fiel Korridin immer schwerer zu atmen, auch wegen der festen Schnürung. Dann Stolbergs Stimme. Aufstellung! Korridin hörte Bewegung. Die Soldaten luden ihre Gewehre durch. Legt an! Wieder Bewegung. Feuer! 3 Schüsse knallten, ohrenbetäubend laut durch den Raum. Reflexhaft spannte Korridin sich an. Ein unsinniges Unterfangen. Nichts passierte. Brutal riss die Wache Korridin den Sack vom Kopf, strangulierte ihn fast, da sich die Bindung nur langsam löste. Dann öffnete er den Bauchgurt. Recht unzeremoniös sackte Korridin zusammen. Als er wieder zu sich kam, lag er auf dem Boden des Vernehmungsraums. Der Versuch aufzustehen scheiterte, da seine Hände zu dicht an seinem Bauchgurt gefesselt, seine Beine zu dicht zusammengebunden waren. So blieb er still liegen. Die Tür ging auf. Stolberg rollte herein, hielt vor dem am Boden liegenden, eines der Vorderräder direkt vor dessen Gesicht. »Sagen Sie jetzt aus oder wollen wir noch einmal in den Keller? Diesmal das letzte Mal?« Korridin sagte nichts, blieb einfach liegen. »Für jedes Lebewesen gibt es einen Punkt, von dem ab es nicht weiter kann. Von dem ab ihm alles gleichgültig ist. Von dem ab es aufgibt.« Diesen Punkt hatte Korridin erreicht. Wenn das Leben so unerträglich wurde, dass er nicht mehr beherrschbar war, wenn keine Aussicht auf Änderung zum Positiven bestand, dann war Sterben die beste aller Optionen. Er war bereit. Plötzlich flog die Tür auf. Stolberg, wo ist der? Was macht der Gefangene da unten? Ein großer, breitschultriger Mann stand im Raum. Korridin konnte nur die Schultern und seinen Kopf sehen. Weißhaariger Kurzschnitt, durchschnittliches Gesicht. Nicht auffällig, in Bundeswehruniform. Ein bewaffneter Soldat begleitete ihn. Sie hatten ihre Chancen, viele. Wieso ist der Gefangene nicht abmarschbereit? Der Militär wartete nicht auf Antwort, gab dem Soldaten Zeichen. Dieser schulterte sein Gewehr und zog Korridin auf die Füße. Der Militär ging zu Stolberg, streckte seine Rechte aus. Stolberg nestelte an seiner Jeans und zog einen Chip heraus. Der Militär nahm ihn und gab ihm den Soldaten. Dieser öffnete Korridins Fesseln und befreite ihn von Fuß- und Bauchkette. Der Militär trat näher und sah sich den Gefangenen genauer an. Ein verhärmter, erschöpfter, dreckiger Mann mit wildem, dreckigem Haarschopf, struppigem, verschmutztem Bart und müden, aber intensiv blauen Augen, dem die zerrissenen, schmutzigen Klamotten am ausgemergelten, hungernden Leib schlotterten, stand erstinkend vor ihm. »Auch die Handfesseln«, kommandierte er. »Tun Sie das nicht, der Mann ist gefährlich«, warnte Stolberg. »Gefährlich? Dieses Wrack? Da haben Sie ganze Arbeit geleistet. Ansonsten haben Sie auf der ganzen Linie versagt. Werden nicht mal mit ein paar Zivilisten fertig. Davon darunter 2 Weiber. Ihr Stühlchen haben Sie sich redlich verdient.« Damit drehte er sich um und stapfte zügig aus dem Raum. Der Soldat beeilte sich, den Anschluss mit Korridin, der das Tempo nicht mithalten konnte, zu behalten. Auf der dunklen Straße wandte sich der Militär an den Soldaten. »Den will ich nicht in meinem Wagen haben.« Der Soldat brachte Korridin zu einem Jeep, half ihm auf die Rückbank, sprang auf den Beifahrersitz. Beide Wagen fuhren zügig los. Korridin nahm alles wie durch Watte wahr, vergleichbar mit dem Empfinden auf dem Rastplatz, als er seine Eltern gefunden hatte. In seinem Zustand dachte er gar nicht an Flucht. Er wusste nicht einmal, in welcher Stadt er war, nur dass sie in Deutschland lag. Hoffentlich dauerte die Fahrt nicht zu lange. Er musste dringend auf die Toilette. Schwindelig war ihm und etwas zu trinken wäre nicht schlecht. bitter, wie klein Wünsche werden konnten. Die Jeeps hielten vor dem Schlagbaum einer Militärkaserne. Ein Soldat schaute kurz und öffnete. Weiter ging es zum Hauptgebäude. Der Soldat half Coridien beim Aussteigen und wartete auf weitere Befehle. »Machen Sie einen Menschen daraus!« Dann stapfte der Militär ins Gebäude. Der Soldat brachte Coridien zu einer Baracke, dort in ein Zimmer. Bezogene Pritsche, Tisch, Stuhl, Schrank und eine separate Nasszelle. Welch ein Luxus! »Duschen Sie und ziehen Sie sich die Sachen auf dem Bett an. Ich hole Sie in einer Stunde.« Der Soldat schloss die Tür. Coridien war allein. Wirklich allein. Keine Kameras, keine Gucklöcher, ein Schloss, welches er von innen betätigen könnte. Exakt eine Stunde später, Coridien aus Schwäche an den Türpfosten gelehnt, steckte sein Hemd in die Hose und bedauerte, dass der Gürtel nicht mehr Löcher hatte, pochte es an der Tür. Dieses Geräusch war so ungewohnt, dass er zusammenfuhr. Automatisch sagte er, herein. Der Soldat holte ihn ab. Sie gingen durch einige Korridore und er hoffte, dass sie bald da sein würden, wo auch immer da wäre, stand er doch wieder kurz vor dem Zusammenbruch. Nur mit reiner Willenskraft hielt er sich auf den Beinen. Doch schon hatten sie ihr Ziel erreicht. Wieder eine Tür, wieder ein Raum, Tische, Stühle und Muller. Coridien blieb stehen, hielt sich am Türpfosten fest. Ein Hologramm? Muller, der bei Coridiens Eintritt gelächelt hatte, stand schockiert auf. Mit wenigen Schritten war er bei ihm, fasste ihn an Arm und Rücken und führte ihn zum Tisch, half ihm, sich zu setzen. Seine Hand, sein Körper, sein Atem war warm. Wohl war er echt, lebte. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Rock hat sich mit dem Staat vermutlich geeinigt. Dazu muss ich aber wissen, was wirklich passiert ist. Wir haben da eine unglaubliche Geschichte recherchiert. Ich muss wissen, ob die wahr ist. Coridien schwieg, schaute nur aus müden, traurigen Augen. »Herr Stein, Sie müssen mit mir sprechen. Die bringen Sie um.« »Na und? Ist von der Gruppe überhaupt noch einer am Leben?« »Ja, und Sie sind alle so stumm wie Sie.« »Wer?« »Alle. Und was wollen Sie jetzt?« Erleichtert atmete Muller auf. »In einer Woche sind hier alle versammelt. Dann sollten wir gemeinsam besprechen, wie es weitergeht. Wer ist hier versammelt und warum?« Wir wollen sehen, wie es mit den Technologien der Außerirdischen weitergeht. Die haben sie doch schon. Ja, aber sie werden sie nicht behalten. Fragend hob Coridien seine Augenbrauen. Die Außerirdischen wollen sie wiederhaben. Wo ist hier? Hier? In welcher Stadt sind wir? Hannover, Schmünd. Coridien nickte nur müde. Ich weiß nicht, was sie gehört haben, aber es ist alles wahr. Muller stand auf. An der Tür drehte er sich noch einmal um. Ich wünschte, wir hätten mehr Journalisten wie sie. Damit verließ er den Raum. Der Soldat brachte Coridien in sein Zimmer zurück. Er ließ sich auf das Bett fallen und schlief sofort ein.